Hauptunterschied zwischen Djokovic und uns: Wenn Novak zwei Schläger kaputt tritt, hat er Druck abgebaut und kann befreit aufschlägen. Wir haben dann keine Schläger mehr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Auf den Kopf. Heute am 21.11.2023, dem Tag, an dem die Premier League darüber entscheidet, ob Clubs untereinander, wenn sie den gleichen Besitzer haben, Spieler verleihen dürfen. Ich habe leider noch keine aktuellen Informationen herausgefunden, ob das jetzt schon abgelehnt worden ist oder nicht. Finde ich auf jeden Fall interessant. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Wer sind wir? Wir sind heute nur zu zweit. Nämlich nur ich und der liebe Sven sitzt auf der anderen Seite der Telefonleitung. Svenny, ist alles klar bei dir?
Jo, soweit alles gut. Mein Knie ist auf dem Weg der Besserung.
Oh, das ist schön.
Hat meine süße Arzthelferin heute gesagt.
Oh.
Vielleicht hört sie ja zu, keine Ahnung. ich merke, dass es echt langsam besser wird. Also vielleicht gibt es ja im April doch einen Marathon.
Oh, okay.
Und selbst?
Wie geht's dir? Ich habe das gerade schon. Bitte nochmal.
Schmerzen im Gesäß.
Ja, genau, ich habe das gerade schon erzählt. Ich habe so einen leichten Druckstelle am Hintern, weil ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule fahre und am Wochenende nochmal so 80 Kilometer auf meinem neuen Fahrrad gesessen habe. Und jetzt sagt mir, glaube ich, mein Hintern, mach mal eine Runde Pause. Hättest du auch keine Schläger mehr, wenn du zwei Schläger zerhacken würdest?
Ja, ich habe ja einen zerhackt im Sommer und jetzt habe ich noch einen.
Hast du noch keinen neuen gekauft?
Nee, mache ich dann im Sommer.
Weil ich finde, also mit einem zum Mähenspiel ist schon, das kann nicht gut gehen, oder?
Kostet Strafe auch, also bei uns zumindest.
Ja?
Du musst zwei funktionstüchtige Schläger haben. Okay. Ist natürlich die Frage, funktionstüchtig? Ist ein gebrochener Schläger, der noch bespannt ist, funktionstüchtig? weiß nicht.
Das heißt, du hast dich da so ein bisschen rumgemogelt am Ende der Saison?
Ja, ich habe auch noch einen dritten Schläger in der Tasche, aber das ist halt einfach ein ganz anderes Modell. Irgendwie, also was ganz, ich glaube Prinz oder so.
Prinz, die bauen noch Schläger? Ich wusste gar nicht, dass sie noch. Naja, wo wir am Ende der Saison sind. Tennis wurde am Ende der Saison auch gespielt und zwar in Turin bei den ATP Finals. Und da würde ich gerne mit dir am Anfang ein bisschen einsteigen. Ich habe eine schöne Übersicht gesehen wir haben vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen. Sascha hat folgende Bilanz, ich lese dir die mal eben vor. Gesamt 67% der Matches gewonnen. Bei Grand Slams sogar 75%. Das finde ich tatsächlich herausragend, muss ich sagen. Das heißt, ne, also wirklich immer nur dann irgendwie hinten raus verloren. ATP 63% auf Sand, Rasen oder Hartplatz. Was sagst du, wo hat er die beste Bilanz? Also wo hat er die meisten Prozent seiner Matches gewonnen?
Hartplatz.
Nee, nur 62% auf Hartplatz, 71% auf Rasen, 74% auf Sand. Gut, jetzt muss man natürlich auch sagen, auf Rasen spielt sie natürlich wahrscheinlich auch nicht ansatzweise dann so viel wie auf Hartplatz. Vielleicht setze ich das so zusammen. Hast du ein bisschen bei Turin reingeguckt?
Mhm. Ich hab sehr viel geguckt. Ich finde, dass es ein super schönes Turnier ist. Also wie geil ist das mit diesem DJ, der dann in der Pause mal kommt und auflegt. Das ist ja der totale Wahnsinn. Dann natürlich eine coole Homeboy-Story auch mit Sinna.
Ja.
Ansonsten, also gibt auf jeden Fall ein paar Themen, finde ich, über die wir reden können. Wir können ja das Negative einmal vorneweg schicken. Was ist der Tsitsipas eigentlich für ein Trottel?
Also ich finde, der Mann ist immer schon unsympathisch gewesen, aber ich finde, er baut tatsächlich jedes Jahr mehr daran, dass man ihn weniger mag als dann so ein Djokovic auch. Also das ist, ich habe auch mittlerweile ehrlich gesagt gar keine Lust mehr, mir irgendwas anzugucken, wenn angesetzt ist, dass der gegen irgendwen spielt.
Ja, und ich finde das einfach ich finde das richtig asozial, wenn er ja offensichtlich verletzt dann da antritt und erstens dem Hurkacz die Chance nimmt, zwei Spiele zu machen und ja auch irgendwie da weiterzukommen, weil mit einem Spiel kommst du halt nicht weiter. Zum Zweiten das ganze System dieses Turniers ja auch dann durch die Wertung von dem Spiel total aushebelst irgendwie.
Ja.
Und drittens, da sind Leute, die für teuer Geld irgendwie Karten gekauft haben und die sehen dann Doppel in der Session und drei Spiele von Tsitsipas. Das finde ich echt so blöd von dem. Und er passt halt wieder zu dem Typen einfach, ne?
Es ist also unglaublich egoistisch, da anzutreten, weil, also du kannst ja nicht, also wenn du nach drei Spielen aufgibst, dann weißt du ja vorher schon, dass dein Körper das eigentlich nicht kann. Also das ist ja nicht so, dass du da hinfährst und sagst, ja, da irgendwie beiße ich mich da schon durch, sondern das ist ja wirklich nur, ich halte mal die Kelle hin und mal gucken, ob ich es vielleicht einen Satz aushalte oder so.
Der ist ja auch nicht irgendwie umgeknickt, wo man sagen kann, konnte man nicht vorhersehen, ne? Das ist einfach, ja. Also total daneben, habe ich mich voll drüber aufgeregt. Aber gut, der wird schön weiter seine Sympathien verspielen, bis ihn irgendwann keiner mehr mag beim Tennis. Wo ja auch die meisten, schon andere Spieler, auch gar kein Hehl draus machen. Also der Medvedev kann ihn nicht leiden, der Zverev kann ihn, glaube ich, nicht leiden. Ist einfach ein blöder Typ. Aber gut, der hat ja noch die Paula. Tsitsidosa. Dann als Geschichte, was ich eigentlich ganz, ganz spannend finde, dass der Zverev da rausgeht mit 2 Siegen. Ne? Da muss ja schon viel zusammenkommen. Trotzdem finde ich überragendes Jahr gemacht. Und dann, was mich richtig gewundert hat, Mats, wenn der, also es wurde ja auch kritisiert, dass der Sinner das eine Match nicht abgeschenkt hat, um den Djokovic rauszuschicken. Ja. Was für ein Quatsch, by the way. Also, ja. Das sind Sportler, das schenkst du doch nicht. Sowas geht immer schief. Weißt du, was der Sinner da verdient hätte, wenn der ungeschlagen das Turnier gewonnen hätte? Also Preisgeld?
Nein, sag's mir bitte.
4,7.
Was?
Ja, das habe ich mir auch so gedacht.
Was?
Das ist ja vollkommen irre, oder?
Ich dachte, es gibt, ist das danach gestaffelt, wie viele Spiele du da gewinnst in diesem Turnier? Ich dachte einfach, dass dann genau, am Ende also, der Turniersieger irgendwas bekommt.
Nee, die haben das so geregelt, dass man mehr gewinnt, wenn man ohne Niederlage gewinnt, kriegt man mehr, als wenn man mit einer Niederlage das Turnier gewinnt. Aha. Also der Joker hat jetzt 3, irgendwas bekommen.
Ja, ist ja lächerlich.
Aber wie crazy, oder? Also was für eine Summe.
Ja, ist unglaublich. Also ich finde sowieso, was im Tennis umgesetzt wird, was da, klar, wir haben schon 1000 Mal drüber gesprochen, es ist auch mega teuer, ne? Wenn ihr uns das nicht glaubt, dann lest die Biografie von Andre Agassi, der das, glaube ich, ganz schön beschreibt, wenn er da mit $100 in der Tasche probiert, auf die Tour zu gehen und irgendwo unter der Brücke schläft, weil er sich das Hotelzimmer nicht leisten kann. Aber trotzdem wahnsinnige Beträge. Was würdest du denn sagen? Hat uns jetzt Novak Djokovic uns allen, die wir gesagt haben, jetzt ist das Jahr, wo die Wachablösung kommt, wo Kalitos so brutal gut Tennis spielt, dass er einfach nicht zu schlagen ist, auch von einem Djokovic nicht. Und wenn man sich dann anguckt, was der mit dem Jungen da gemacht hat im Finale, das ist ja verprügelt gewesen, tatsächlich ohne Chance gewesen. Ist es, weil die Saison lang ist, weil Kalitos auch vorher verletzt gewesen ist? Also er hat ja die, also gerade im September, ne, ja nicht wirklich gut spielen können oder auch nicht trainieren können. Oder ist einfach Novak Djokovic immer noch zu gut?
Also ich denke, 2 Punkte. Zum einen ist Kalitos einfach auch noch jung. Das muss man ihm einfach mal, also das über ein Jahr so zu performen. Wir wissen ja selber, spiel mal im Sommer 5 Main-Spiele konstant. Schafft auch keiner. Und der Junge muss halt jede Woche gut spielen. Was ich beim Djokovic unglaublich finde, dass der in der Vorrunde gegen den Sinner verliert und dann im Finale gegen den Sinner gewinnt. Das zeigt einfach alles, was den so stark macht. Dass der dann einfach da ist und der Sinner mit Publikum im Rücken dann einfach wirklich glatt verliert. Und das finde ich unglaublich. Also der Djokovic ist so unglaublich, wie der sich da reinfightet und wie der das hinbekommt und was der für ein unfassbares Jahr gespielt hat. Ne? Der hat 2900 Punkte Vorsprung in der Weltrangliste und man darf ja nicht vergessen, dass der bei ein paar Turnieren einfach nicht mitmachen durfte.
Ja.
So bei so 2-3 Masters. Also der ist so weit weg von den anderen.
Ja.
Das ist völlig irre. Und ich bin super, super gespannt. Würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren. Wie lange glaubst du, hält er dieses Level noch? Wann bricht er ein?
Ich habe, wann war das? Vor 2 Wochen oder so am Schulweg Fahrrad mir Hotel Matze mit Ina Müller angehört. Jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt an dieser Stelle auf diesen Podcast? Da gab es irgendwann hat Ina Müller dieses Gespräch übernommen. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und dann hat sie gesagt, dass sie nicht verstehen kann und sie würde das unbedingt gerne mal Profifußballer fragen, aber die kommen alle nicht in ihre Show, wie die das hinkriegen, jede Woche, manchmal 2-mal in der Woche, motiviert auf dem Platz zu stehen. Und wirklich zu sagen, ich fighte jetzt hier wie bescheuert, ich gebe alles. Denn sie sagt ja, jeder Otto-Normalverbraucher oder auch sie im Showgeschäft, wenn sie da 3 Shows hintereinander hat oder wir halt morgens zur Arbeit gehen, irgendwann sitzen wir morgens auf der Bettkante und sagen uns, boah, ey, ich habe gar keinen Bock. Und das kriegst du ja auch den Tag über nicht abgeschüttelt, wenn du im Büro sitzt oder manchmal, ich habe auch so Tage, ne, wo ich mir denke, boah, ja, gleich ist 6. Stunde und dann musst du noch 2 und dann ist irgendwie vorbei. Und das finde ich halt bei Djokovic unglaublich. Also wie kann man diesen Biss so lange aufrechterhalten? Das muss mental so unfassbar anstrengend sein. Und das ist, ich frage mich das bei anderen Sportarten noch mehr, oder man sieht es, also beim Basketball sieht man es in der NBA, dass die halt einfach auch Spiele abschenken, ne? Also wenn die jeden zweiten Abend da spielen, das kann doch kein Mensch, kann da jeden Abend motiviert irgendwie da auf die Platte gehen. Also vor allen Dingen nicht dann, ne, so ein LeBron James, der irgendwie nächstes Jahr 40 wird, das machst du doch nicht. Also irgendwann ist doch einfach der Punkt erreicht, wo du das nicht hinkriegst. Und das finde ich bei Djokovic wirklich, wirklich irre. Also und vor allen Dingen, weil also er selten auch bei großen Turnieren so Wackler auch in den ersten Runden hat, ne? Also das hast du ja bei Nadal hast du das häufiger mal gehabt. Roger hatte das nicht so sehr, aber ne, andere Leute, auch so ein Tsitsipas oder ne, wie sie da alle heißen, die müssen sich durchfighten durch die ersten beiden Runden und der ledert die Leute da halt einfach auch alle weg. Und das ist schon Wahnsinn.
Das ist voll irre. Ich habe genau diesen Punkt, was du mit der Motivation ansprichst. Jetzt hast du ja gerade gesagt, irgendein Profifußballer oder so, ja, ne? Aber der Typ hat ja alles gewonnen.
Ja.
Der hat zum, ich glaube, zum 10. Mal oder so ein Masters gewonnen. Der hat, weiß ich nicht, 28 Grand Slams oder 29 mittlerweile. Der ist 400 Wochen Nummer 1 der Welt. Also, so, ich meine, klar, vor so einem großen Publikum dann wieder zu spielen, macht bestimmt Spaß, aber auch der spielt ja mal irgendwie an einem stürmischen Tag in Paris dann gegen irgendeinen Franzosen mit asozialem französischem Publikum und so. Und der ist einfach immer da, der ist immer motiviert, der zeigt's allen, der, ich meine, viele mögen den nicht, aber ich finde irgendwie, also ein Sportsmann ist ja irgendwie schon, der ist ja immer fair und
ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Also fair, also da gibt's ja schon so ein, zwei Szenen, wo man sagen kann, das ist jetzt vielleicht nicht so cool gewesen, ne?
Aber okay, kann man drüber streiten, aber ich finde den, ich finde den einfach überragend. Also ich finde den gerade in so Mentalitätssachen, weiß ich nicht, ob es viel krassere gibt.
Das ist so eine Person, wo ich mich auch frage, was ist denn, wenn der jetzt in, was weiß ich, also nächstes Jahr spielt er da durch ohne Probleme, da wird nichts passieren. Auch vielleicht dann das Jahr, muss man mal gucken. Aber jetzt sagen wir mal so, in 3 Jahren oder so sagt er halt, ich habe irgendwann Schnauze voll oder so. Was macht der denn dann, wenn das wegfällt?
Das kannst du ja nicht ersetzen, ne? Nee. Also dieses, was der da, weiß ich nicht, 30 Mal im Jahr spürt, das kann ja niemand anderes geben.
Ja.
Das ist ja fast so, wie so ein Rockstar, der irgendwann nicht mehr auf die Bühne geht und dann halt kokst, bis der Arzt kommt.
Ja.
Nicht, dass der das jetzt macht, aber der muss, also irgendwas muss der machen. Ich glaube, das ist wirklich nicht einfach.
Ja, das glaube ich auch
so
nicht.
So ein Leben am Limit ist da auf dieser Bühne. Und was noch den unterscheidet zum Fußballer ist ja, lass mal was macht so ein Fußballer irgendwie in der Premier League 38 Spiele, bisschen Champions League, lass den mal 60 Spiele machen oder so. Oder? Kommt hin, ne?
Ja,
ungefähr.
Ja, müsste, ja.
Und so ein Djokovic, wenn der allein die Grand Slams gewinnt, hat er ja schon 30. Mit den Masters und so, der macht ja wahrscheinlich, was weiß ich, 90 oder 100 Spiele oder so im Jahr.
Und du bist alleine, ne? Also wenn du in so einem Fußballteam kannst du immer mal sagen, ich habe heute einen Tag, wo ich keinen Bock habe, irgendjemand anders wird vielleicht für mich schon laufen oder dann werde ich halt ausgewechselt oder dann spiele ich halt nicht oder so. Aber da ist ja wirklich der Fokus so auf dich gelegt. Also du kannst, was sollst du denn machen? Wenn du schlecht spielst, fließt halt raus. Dann war es das. So, und
du bist immer der, wo, also klar, auf der einen Seite hast du so ein bisschen diesen Djokovic-Mythos und jeder weiß, dich zu schlagen ist super schwer, auch wenn du mal den ersten Satz verloren hast. Aber du hast natürlich auf der anderen Seite, jeder brennt, wenn er gegen dich spielt, ne?
Ja.
Also für jeden ist das Match überhaupt. Und ich finde den einfach super beeindruckend. Ist ja auch kein Geheimnis, dass ich mega Fan von ihm bin. Ich finde ihn ultra krass, den Typen.
Ja, er ist wirklich ultra krass. Außerdem hat er ultra krass noch was anderes gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, denn diese ATP-Finals sind ja auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine kleine Show-Veranstaltung. Also erstmal dieses Bild. Ich musste 5-mal hingucken. Also es gibt ja immer dieses Bild, wo sie dann da in ihren College-Jacken da irgendwie stehen. Ich musste 5-mal hingucken, bevor ich Rune gefunden habe, weil ohne Cappy, der Typ sieht komplett anders aus. Ich habe den nicht erkannt. Und dann, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gibt ein ganz tolles Spin-the-Wheel-Game bei den ATP-Finals. Und zwar, ich hole dich eben kurz ab, sie saßen alle in so einer kleinen lustigen Runde. Es gab so ein Glücksrad, was man drehen konnte, mit Zahlen von 1 bis 12 irgendwie drauf und 12 Kategorien. Und zwar zum Beispiel die Kategorie bestes Pre-Game-Outfit oder weint auf jeden Fall nach Sieg oder Niederlage oder sowas. Und dann hatten die alle so Schilder mit ihren Gesichtern drauf und mussten das dann hochhalten. Und wen man dann gewählt hatte, der war dann raus für die anderen Kategorien. Das geht so 13 Minuten oder so, dieses Video. Kann man sich mal angucken, ist tatsächlich wirklich unterhaltsam, finde ich. Die erste Kategorie ist am meisten am Buffet. Und das gewinnt tatsächlich Carlos. Und zwar einstimmig, sagen sie das alle. Und dann gibt es das zweite mit diesem Pre-Game-Outfit. Das wollte ich euch noch erzählen, weil ich das auch so schön fand. Das gewinnt Janni Sinner. Weil Janni Sinner in diesem Jahr bei irgendeinem ATP-Tausender-Turnier mit einer Gucci-Tasche aufgelaufen ist. Und ja,
nur ein Joke. Über Janni Sinner müssen wir auch reden. Habe ich auch ein paar Spiele von gesehen. Und ich finde den auch richtig gut. Also ich finde, der hat so einen Sprung gemacht dieses Jahr nochmal. Zum, sag ich mal, Sinner, der da gegen den Daniel Altmaier in Paris verliert. Ja. Boah, hat der gut gespielt gegen Medvedev. Und gewinn mal einen dritten Satz gegen Medvedev 6-1. Gegen die, gegen den Oktopus.
Ja, also für mich ist Janni Sinner so ein bisschen der Holger Glandorf des Tennisboards. Wenn man sich so die Ärmchen anguckt und die Beinchen von dem und dann sich anguckt, wie unfassbar stabil der so im Unterkörper ist, was der für eine Peitsche in der Vorhand hat, das ist schon brutal, finde ich. Ne? Also klar, auch lange Arme und so und viel Hebel und tralala, aber das ist schon echt gut, finde ich.
Was ich da super beeindruckt fand, die haben bei dem Match gegen Medvedev eingeblendet. Der hat im Frühjahr oder in der ersten Saisonhälfte dreimal gegen Medvedev verloren und hat dann jetzt in Wien, Peking und jetzt in Turin gegen den gewonnen. Und die haben dann eingespielt, wie oft er am Netz war und wie viele Punkte der geholt hat. Und das ging irgendwie so von einstelligen Werten in der ersten Saisonhälfte zu über 30 in der zweiten Saisonhälfte. Und das fand ich dann irgendwie auch mal cool, dass man wirklich so sieht, dass der sich einen Plan überlegt hat. Und das hast du auch in dem Match schon mal gesehen. Er hat dann einfach nach außen aufgeschlagen, wenn der Medvedev 7 Meter hinter der Linie steht und ist ans Netz gegangen, ohne jetzt der riesen Volley-Spieler zu sein.
Muss er ja gar nicht in dem Aber Moment dann auch.
Genau, und das finde ich halt einfach ultra krass, dass man wirklich man wirklich mal eine taktische Änderung sieht, die dann auch Früchte trägt.
Ja, ich bin mal gespannt, ob er das jetzt transportieren kann, weil wir hatten ja schon mal, also ne, so auch über Tsitsipas haben wir das auch schon mal gesagt, dass da eine Riesenentwicklung ist und dann ist er irgendwie doch stehen geblieben, so in diesen Top 7 vielleicht oder manchmal ja, manchmal nein, aber gewinnt dann doch nichts Entscheidendes. Muss man mal gucken. Also ich finde auch, dass er tolles Tennis spielt. Ich finde auch, dass Holger tolles Tennis spielt. Ich mag den irgendwie so als Hitzkopf auch auf dem Platz. Das ist irgendwie erfrischend. Ja, wird sich zeigen. Also es ist so ein bisschen, diese Mittelgeneration scheint so ein bisschen übersprungen zu werden. Also so die Tsitsipasse und Zverevs und wie heißt der Däne noch? Mein Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Kasper Rüth,
genau. Ne? Die scheinen irgendwie so ein bisschen übersprungen zu werden von den Jungs, die da unten nachkommen. Aber vielleicht ist das auch wieder völliger Quatsch.
Ich finde die Situation so super spannend, dass man jetzt wirklich so den Djokovic hat, der ja irgendwie irgendwann wieder ja wegbrechen da oben. Ja. Und dahinter ja wirklich, nicht so wie es die letzten 15 Jahre war, immer der nächste stand, sondern wirklich, das ist offen. Ich weiß nicht, wer dann in Zukunft vielleicht 2 Grand Slam Titel im Jahr gewinnt. Könnten echt, also kannst du bestimmt 10 Leute aufführen, denen ich das zutraue. Auch so, wo geht's mit so einem, wie heißt der, Shelton? Heißt doch Shelton, oder?
Ja.
Ja. Also wo geht's mit so einem hin? Der hat ja auch eine überragende zweite Saisonhälfte gespielt. Ich finde es sehr, sehr, sehr interessant. Oder gewinnt der Zverev jetzt Grand Slam Turniere? Macht's doch Alcaraz, kommt Tsitsipas mal. Super spannend.
Ja. Wer es nicht macht, ist wahrscheinlich King Kyrgios. Der ist jetzt nur noch Kommentator im australischen Fernsehen. Aber vielleicht ist das ja auch ganz gut. Da hat er jetzt zumindest irgendwie was zu tun, wo er mal jetzt feste Termine hat. Vielleicht hilft ihm das.
Apropos Oder er erklärt seiner Lebensgefährtin nochmal die Tennisregeln.
Das kann sein. Apropos feste Termine und Erklären von neuen Regeln. Im Januar 2024 startet etwas, was es in Spanien schon etwas länger gibt. Da hat sich das der liebe Herr Piquet, wie soll es auch anders sein, sich ausgedacht. Und in Deutschland haben wir zwei andere Schirmherren, nämlich Mats Sein Hummels und Lukas Podolski. Eine Spielform, die sich da Baller League nennen soll. 7 gegen 7 in einer Halle zusammengesetzt aus. Und jetzt halte man sich fest, ehemaligen Profis, Instagram-Influencer-Content-Creatern und Leuten, die sich dann bei, ich weiß nicht, ob bei Mats Hummels persönlich oder bei Lukas Podolski im Kranhaus oder was, darauf bewerben können, Teil dieser Teams zu sein. Da soll es auch eine Liga geben. Und Mats Hummels hat gesagt, er möchte das machen, um den Fußball in einer modernen Form der Präsentation den jungen Leuten nahezubringen.
Weiß ich nicht, hat der Fußball ein Problem, bei jungen Leuten anzukommen?
Das habe ich mich auch gefragt.
Sehe ich jetzt irgendwie nicht das Problem.
Ich weiß nicht, ob Mats Hummels das jetzt nutzt, um, wie soll ich sagen, die Kontakte in die InfluencerInnen-Szene zu pflegen. Ich weiß es nicht.
Finde ich irgendwie schwierig. Also, ja, ist das nicht eh schon gerade die Gefahr beim Fußball, dass es einfach zu viel gibt und man so ein bisschen das alles übersättigt ist? Und also ich brauche das nicht. Ich habe das ja auch schon zu diesem dieser komischen Tennis,
ja,
wie heißt das nochmal, UTC oder so? Ja. Keine Ahnung, da habe ich das ja auch schon so gesehen. Und beim Tennis brauche ich es ehrlich gesagt noch viel, viel weniger. Und ich muss jetzt auch nicht den Knossi da Fußball spielen sehen.
Aber dieses UTC-Ding ist auch irgendwie wieder so ein bisschen ruhiger geworden, oder? Also das war so die ersten beiden, wo alle durchgedreht sind und dann hat es irgendwie so keinen mehr interessiert, außer diesen einen Schlag, den Gael Monfils da gemacht hat, den dann alle mal einmal probiert haben, im Training nachzumachen. Aber sonst?
Aber nee, höre ich gar nichts mehr von. Deswegen, ich bin super gespannt. Vielleicht ist es auch genau das Ding, was die Leute sehen wollen. Weil ich meine, hier so ein Delay Sports kommt ja auch irgendwie ganz gut an. Kennst du das? Kennst du diesen Eli Geller? Kennst du den?
Nee.
Eli? So ein YouTuber, der hat doch so eine, oder auch ganz guter Fußballer gewesen, der hat doch so eine Kreisliga-Mannschaft gegründet. Und die spielen jetzt da in der Kreisliga B mittlerweile und jedes Spiel wird bei Twitch übertragen und so.
Das kommt okay, auch ganz gut an. Ja, also dieses Ding soll auch frei bei Twitch dann zu sehen sein und auf da Insta-Live-Accounts halt von den da teilnehmenden Menschen. 20 Minuten. Ich weiß nicht, ich weiß, keine Ahnung. Also damals gab es noch den Hasseröder Premium Hallencup. Das ist aber schon ganz, das war geil, genau. Aber da haben ja auch noch die Teams alle mitgespielt. Da war ja noch Mario Basler mit der Kippe hinter der Bande, der dann da probiert hat, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, wer stand denn da, Bashiru Salou oder so, umzutreten, damals in der Uli Hoeneß Gedächtnishalle irgendwo in München. Das hatte ja tatsächlich noch irgendwie Style, aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen.
Das hat den kleinen, weiß ich nicht, 9-jährigen Svenny manchmal einen ganzen Sonntag entertained.
Absolut, absolut.
Ich hatte da immer eine super Zeit.
Der Bruch kam dann.
Marcelinho dann da gespielt hat noch und so. Oh,
irgendwann kam dann der Bruch, wo dann nur noch diese Traditionsteams da aufgelaufen sind. Das war dann.
Das ist totaler Schrott, wenn dann der fette Ailton da ein bisschen zockt.
Jetzt ist Nico leider nicht da, sonst hätten wir ihn fragen können, ob er da auch vom Fernseher ausgerastet ist, wie seinerzeit in Madrid, als wir uns mal ein siebtklassiges Z-Promi-Spiel angeguckt haben und diese dicken alten Männer angeschrien hat.
Naja. Der Typ. Kleiner Ausblick, Marcel, bei mir.
Ja.
Ich bin am Wochenende ja in Wien.
Ja.
Und ich werde da zum einen die Vienna Capitals Eishockey spielen sehen.
Ja.
Und zum anderen auch, das hat ja beim letzten Mal leider nicht geklappt, da war ich nur bei den Amateuren, um Maxi Wöber zu scouten, Rapid sehen.
Oh!
Da die Rapid-Viertelstunde mal miterleben, kennst du die?
Nee, sagt.
Bei Rapid ist das so, dass die letzte Viertelstunde einfach alle Fans immer komplett ausrasten. Und
egal, was mega passiert ist, oder?
Genau, einfach so Rapid-Viertelstunde.
Gegen wen spielen die da?
Linz.
Also, weiß ich nicht, für österreichische Verhältnisse vielleicht? Ganz gut spielen. Wo wir bei österreichischen Verhältnissen sind, gleich in wenigen, in einer Stunde und 45 Minuten, darf Julian Nagelsmann wieder eine neue Idee auf den Rasen stellen. Er hatte gegen die Türkei eine ganz riesengroße und hat Kai Havertz als Außenverteidiger aufgestellt, der dann direkt mal ein Tor gemacht hat. Alle gedacht haben, boah, Riesenschachzug. Danach war nicht mehr so Riesenschachzug. Man muss jetzt leider sagen, dass so ein bisschen, also in diesem Türkei-Ding, so ein bisschen das alles verpufft ist, was man vorher sich so gedacht hat, boah, geil, die hängen sich alle rein und die drehen alle durch. Denn es war wieder der Leroy Sané, wie wir ihn kennen aus der Nationalmannschaft, Ball verloren, stehen geblieben, sich um gar nichts gekümmert. Hinten vogelwilde Dinge von Antonio Rüdiger, also wirklich, der Mann gehört für mich auch, mittlerweile muss da doch einmal einer irgendwas machen, wenn er da wieder eine Riesenidee hat. ist keine Befreiungssituation aus einem Druck von einer B-Mannschaft der Türkei, so muss man das ja auch mal sagen. Können wir jetzt schon wieder einen Haken dran machen oder wird heute Abend Österreich so dermaßen weggeledert, dass wir dann doch wieder alle denken, boah, es geht aufwärts?
Ich weiß es nicht. Für mich, hast du das Spiel gesehen gegen die Türkei?
Ja.
Ich finde, das ist so ein bisschen für mich das, wie sagt man das denn? Das Spiel, nee, Spiegelbild ist das falsche Wort. Es erinnert mich so ein bisschen an das Japan-Spiel bei der WM,
ja,
dass du wirklich so 40 Minuten so viel besser bist als die und eigentlich kannst du ja auch 3-0 führen einfach und alles ist okay. Und dann gibt es dieses Gegentor, dann rennt dir das Spiel irgendwie so weg und nachher kriegst du den Schalter nicht umgelegt und warum passiert das immer? Also die
weiß
sind
ich
doch
nicht.
Offensichtlich so viel besser als diese türkische B-Mannschaft. Klar treffen die Türken dann da alles, ne? Den einen, den er da rechts oben in den Winkel giebelt, das macht er einmal in 100 Versuchen.
Was mich, dieser Abschluss, ja, aber ich finde das halt so krass, dass wir scheinbar defensiv, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal hier sage, aber Benny Henrichs ist ja ich finde ihn wirklich richtig gut mittlerweile, aber auch er hat, wenn ein Außenstürmer mit Speed kommt und einer Technik kommt, haben wir nichts, was wir machen können. Nichts.
Ja, stimmt.
So,
erstes Tor ist auch katastrophal verteidigt von dem, ne?
Ja.
Ja. Also eigentlich gar nicht verteidigt, ja. Ich finde es so komisch, dass er den Havertz da links Verteidiger spielen lässt, finde ich ehrlich gesagt nicht schlimm. Ist ein Testspiel.
Ja,
soll er machen. Soll man machen, so.
Ja.
Wird er, glaube ich, nicht nochmal machen. Dafür ist der Junge auch offensiv zu gut, finde ich.
Ja.
Aber ja, irgendwie ist der Wurm da drin. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ich glaube trotzdem, da bleibe ich auch bei, dass bei einer EM keiner gerne gegen Deutschland spielt. Aber irgendwas fehlt. Ich weiß es nicht.
Was man mitnehmen muss, und das ist so ein bisschen der Unterschied dann jetzt bei Julian im Gegensatz zu Hansi. Also ich weiß, dass sie immer noch ein Tor machen können. Das hatte ich bei Hansi Flick zum Beispiel überhaupt nicht. Da hatte ich immer nur Angst, dass sie hinten 6 Hütten kriegen und völlig auseinanderfallen. Und jetzt ist ja, also zum Beispiel das 2-2, was ist das bitte für eine wahnsinnig geile Hütte? Was macht Flo Wirtz da eigentlich? Also das ist ja so brutal gut. Und das ist dann, ne, also wenn ich Fülle aufstelle, dann muss ich ihn halt so anspielen, dass er das, was er gut kann, halt macht. Und das ist halt, also sobald er da in der Kreide steht, den Ball da halt reinnageln. Und Bälle festmachen. Ich finde, das hat er wieder an der einen oder anderen Stelle gut gemacht. Aber du kannst ihn halt nicht in so einem Kombinationsspiel, das macht keinen
nicht.
Sinn.
Das geht nicht, aber das ist genau das, was ich meine. Wenn du, stell dir mal vor, ein EM-Spiel und du hast einen Wirtz in der aktuellen Form, du hast einen Brand.
Der übrigens Kückernote 5 bekommen hat, was ich eine absolute Frechheit finde.
Finde ich auch eine Frechheit, aber der hat jetzt nicht so gut gespielt wie die letzten zwei der Spiele bei Dortmund. Aber in der Form, dann hast du einen Sané in Topform, ein Gündogan in Topform, hinten irgendwie ein Hummels, der alles weggrätscht, dann ist das eine richtig geile Truppe.
Ich sag jetzt hier mal was Verrücktes. Für mich muss Fabi Groß neben Pascal Groß neben Gündogan spielen. Und nicht Josh Kimmich. Weil ich finde, dass Josh Kimmich dir da nicht hilft gerade.
Der ist irgendwie jetzt auch eine witzige Referenz. Ich habe am Wochenende Apokalypse und Filterkaffee gehört.
Ja.
Micky Beisenherz mit Anne Will. Anne Will hat gesagt, Josh Kimmich ist zu langsam.
Ja, aber guck mal.
Aber irgendwie hat die hat so gesagt, immer wenn er den Ball hat, wird das Spiel verlangsamt.
Ist und richtig.
Hat eigentlich voll recht.
Ist absoluter Fakt, ja.
Ja, sehe ich ehrlich gesagt auch so. Ich meine, ich will den jetzt nicht so bashen, aber ich glaube nicht, dass der die Mannschaft da so weiterbringt. Oder dann lass Goretzka da spielen. Finde ich auch okay.
Ja.
Oder ruf Toni nochmal an.
Ja, aber Toni ist, glaube ich, der, weiß ich nicht, der trinkt sich mit Luca. Nee, der spielt ja noch. Luca, die haben es ja irgendwie hinbekommen, die Kroaten jetzt doch. Glaube ich zumindest. Ich bin jetzt Teil einer kroatischen Soccerhallengruppe durch meinen kroatischen Kollegen. Das war total, ich fand das wirklich krass. Die haben letzte Woche Donnerstag haben wir zusammen gekickt. Und das war ja dann quasi einen Tag, bevor die Kroaten ihr Quali-Spiel hatten. Die haben am Freitag gespielt. Und wir haben ja schon mal hier gesessen und gesagt, wir interessieren uns irgendwie für diese Qualifikation überhaupt nicht. Und da saßen halt 5 Leute mit so einem Glas Bier in der Hand und die waren völlig on fire. Und haben gesagt, ne, das muss jetzt passieren und das muss der Trainer so machen und sonst haben wir keine Chance mehr und stellt euch das vor und so. Und die hatten auch alles im Kopf, ne? Also da die, wenn die Mannschaft da gewinnt und dadurch hier Nations League und in erster Qualifikationsrunde und tralala. Und ich saß da immer nur und dachte mir, ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Aber für die geht's da richtig um was.
Und die haben es geschafft, oder?
Ja. Finde ich aber auch gut.
Da sind jetzt ja irgendwie noch, da sind doch jetzt so noch 3 Qualifikationsturniere praktisch, ne? Wo im Halbfinal-Finalsmodus jeweils ein Teilnehmer noch ausgespielt wird.
Genau, aber jetzt das bald, genau, und aber das liegt ja auch irgendwie
mit der Nations League und
genau, so. Genau, aber ich habe es wirklich nicht so richtig verstanden. Das Einzige, was ich jetzt.
Liechtenstein ist dabei. Das finde ich total. Ach, nicht Liechtenstein, Luxemburg.
Luxemburg, ja, da ist ja immer noch. Hat eine Chance
jetzt. Check ich nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Da ist also, was ich nur gesehen habe, ist, dass es wohl einen Elfmeter nicht gegeben hat für die Ukraine. Dadurch haben die 0-0 gespielt gegen Italien und sind jetzt raus und Italien ist weiter. Da muss man ja auch mal
das
fragen.
Da habe ich mir auch gedacht, Ukraine muss Italien schlagen, sonst ist Italien weiter und das Spiel 0-0. Ja. Und ich habe das Spiel nicht gesehen und ich habe es, glaube ich, trotzdem gesehen.
Ist auch nicht so doll für Italien, finde ich. Also wenn man jetzt sagt, man kommt hier mit dem 0-0 gegen die Ukraine weiter.
Titelverteidiger, oder? Oder? Ja.
Ja.
Ja, ja, nee, nicht so berauschend, bin ich bei dir.
Gut, dann gucken wir mal, was die deutsche Fußballnationalmannschaft heute Abend im Fernsehapparillo wieder bei RTL mit dem, also tut mir leid, liebes RTL, falls irgendjemand von euch das jetzt hier hört. Hier sind 3 Leute, die sind glühende Fußballfans, die würden sich alle 3 anbieten, die Rolle von Steffen Freund dazu übernehmen. Weil das ist, liebes RTL, das ist nicht zu ertragen. Das ist mit Abstand das Schlechteste, was ich an Fußball-Expertise, Kommentatoren, wie auch immer, weil ich kann mich an keinen schlechteren erinnern, im deutschen Fernsehen gehört habe. Ich kann es mir nicht anhören. Es ist schlimm.
Ja gut, schlimmer war vielleicht dieser Typ, der damals bei Arena kommentiert hat, der meinte, und da ist er wieder, Kakao, meine lieben Zuschauer. Das ist kein süßes Erfrischungsgetränk.
Ja gut, wie hieß denn der?
Aber ja, geht gar nicht. Ich bin voll bei dir, nee.
Fürchterlich.
Gibt so viel Gute, lass den.
Das Schlimmste war, als er dann sagte, bei dem 2-1 von der Türkei, wo der andere Dude dann sagte, ja, und ein Traumtor, oder Steffen? Ja. Ist ja, kann ich ja jetzt nicht so richtig sagen, aber war ein Traumtor. War wirklich ein Traumtor, war toll. Und ich meine, ey, halt doch einfach bitte die Klappe. Naja, also gut, wir gucken uns das heute Abend bei RTL an oder RTL Plus. Was ihr euch auch bei RTL oder RTL Plus angucken könnt, ist nächstes Jahr der Super Bowl, denn der wird da übertragen. Und es kehrt jemand auf die große TV-Bühne zurück und das ist Stefan Raab. Und zwar im Vorfeld des Super Bowls wird es den Football Ice Cup Germany geben. Da werden, jetzt halte ich fest, in der SAP-Arena in Mannheim werden Promis in Bowlingschuhen aufs Eis gestellt und die spielen Football mit Bowlingschuhen auf dem Eis. Und das Ganze soll dann vor dem Super Bowl stattfinden, dann kommt erste Halbzeit Super Bowl, dann kommt eine eigene RTL-Halbzeitshow, also man blendet wohl die in Amerika aus und macht eine eigene, und dann kommt die zweite Halbzeit Super Bowl.
Wow.
Ja.
Und also Stefan Raab bei RTL, richtig?
Ja, Stefan Raab bei RTL.
Also jetzt, ich bin nicht drin in diesem Fernseh- und Mediending, aber das ist ja ungefähr so wie Thomas Müller beim BVB, oder?
Ich glaube.
Also das ist ja völlig, ja. Das ist ja völlig irre. Wie ist das denn passiert?
Weiß ich nicht.
Hat der nicht auch noch seine komische seine Firma da bei ProSieben irgendwie mit drin, dieses Brainpool?
Nee, Brainpool ist doch RTL. Heißt das nicht Metzgerei Raab von ihm? Oder ist Brainpool auch von ihm?
Keine Ahnung. Das ist jetzt. Wir trüben im Fischen, wie man so schön sagt. Guter Joke, weiter so.
Ja.
Ja, krass. Also, auch dass sie. Und die machen auch wirklich Werbung mit dieser deutschen Halbzeitshow, weil ich meine, es gab ja. Bei ProSieben gab es ja auch immer alle 7 Minuten verliebt sich ein Single bei Parship und Gio Tortillas. Aber ja, finde ich eigentlich, mein Gott, warum nicht? Vielleicht klappt das ja.
Ich bin mal gespannt. Cool, also, das ist jetzt noch nicht geleakt, wer da irgendwie dann auftritt oder was da passiert. Ich bin mal gespannt.
Nico Sandhaus und Max Giesing wahrscheinlich.
Oder wer sonst gerade nicht im Sommerhaus der Stars ist und frei hat. Dazu nur noch kurz eine kleine Info. Patrick Mahomes, der Quarterback der Kansas City Chiefs, hat jetzt zugegeben, dass er ein paar Unterhosen hat, beziehungsweise Paar ist ja falsch, Trousers, Mehrzahl ja im Englischen, also eine Unterhose hat, die er bis jetzt bei jedem einzelnen NFL-Spiel getragen hat. Ich möchte nicht wissen, wie diese Unterhose aussieht. Aber scheinbar ist das so. Nun ja.
Hat sich der Joe Burrows, heißt der so, oder?
Joe Burrow, ja.
Ich verwechsel ihn, glaube ich, immer mit Lincoln Burrows. Also der hat sich doch jetzt verletzt, oder?
Ja, Season-Ending Injury. Damit ist er der... Der hat am Wurfhandgelenk hat er sich irgendwas gebrochen, da in der Handwurzel oder sowas. Und das ist natürlich, ja, tragisch. Und damit haben wir, ne, von den...
Die Saison abschreiben, oder?
Ja, das ist so ein bisschen die... Also der ist ja in die Saison gestartet schon mit Problemen am Knöchel und konnte sich ja nicht so richtig bewegen. Dann haben sie die ersten Spiele richtig scheiße gespielt. Dann sind sie ja richtig gut reingekommen. Sind jetzt bei... Oh, gefährliches Halbwissen. Entweder 5-5 oder 5-6. Also wir sind ja schon ein bisschen über die Halbzeit tatsächlich in der NFL. Also, aber die Division ist mega eng. Von daher würde da vielleicht noch was gehen. Muss man jetzt mal gucken. Ich habe noch nicht so viel am Wochenende gesehen. Außer mir Kyler Murray wieder angeguckt, der wieder da ist bei den Cardinals. Der kleine Flitzer, aber leider gegen die Texans verloren, weil er ein Rookie-Quarterback unfassbar performt mit TJ Stroud. Ja, amerikanischer Sport.
Wie läuft es denn bei den Cardinals, Marcel? Wie läuft es bei denen?
Die stehen jetzt bei 9-2. 2-9, Entschuldigung. Also da ist auch, da war von Anfang an klar, das ist eine Rebuild-Saison.
Ja, genau, weil ich habe mich ja im Vorfeld informiert und verschiedene Podcasts gehört zur NFL-Saison. Und genau einen, und da ging es um die Cardinals. Und da wurde nämlich genau das gesagt, dass sie wohl eine Katastrophentruppe haben. Ja. Aber gut, dann passt das. Ich dachte vielleicht kleine Überraschungen, aber die gibt es dann wohl nicht.
Nee. Falls euch amerikanischer Sport interessiert, solltet ihr auf jeden Fall, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber mal den Namen Stützle eingeben und Tor. Weil da muss man wirklich sagen, alter Falter, was macht der denn da?
Alto Belli.
Der wie ein Baseballspieler oder ein Lacrosse-Spieler oder was auch immer da den Puck aus der Luft ins Tor knödelt. Also das ist schon nicht so ganz so schlecht, fand ich, als ich das gesehen habe.
Ja, und so 9 Sekunden vor Ende, Game-Winning-Goal beim European Game.
Boah. Kann man machen.
Der hat auch, hast du die Vorlage von dem gesehen? Der hat auch so eine völlig irre Vorlage.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Zum 2-1.
Ja.
Wahnsinn, der Typ ist irre. Und der Typ ist im Moment vor allem auch, lehne ich mich erstmal weit aus dem Fenster, der beste Deutsche in der NHL, weil der Kollege Dreiseitel einfach gar nicht performt. Und der Kollege McDavid da, sein Partner auch nicht, aber die kacken voll ab.
Ist das jetzt so ein bisschen, spielt man auch schon in Richtung Saisons eh vorbei?
Dafür ist es zu früh, glaube ich. Dafür ist es, glaube ich, zu früh. Also die haben Stand jetzt, die haben 11 Punkte, ein Playoff-Platz ist 14 Punkte entfernt. Das sind 7 Siege im amerikanischen Sportsystem. Aber du hast halt noch 60 Spiele, ne?
Ja, gut.
Das ist zu früh. Und wenn du die beiden Jungs hast, aber es wird spannend. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen schlau gemacht. Wir haben jetzt ja die Saison 23-24, dann noch die 24-25er Saison und dann läuft der Vertrag von Dreiseitel aus.
Mhm.
Und ein Jahr später der von McDavid. Und ich glaube nicht, dass der, bei Dreiseitel weiß ich es nicht, aber der McDavid, der wird da, wenn die bis dahin keinen Cup gewonnen haben, nicht weiter spielen. Dann sagt er sich, ich muss irgendwo anders hin.
Ist das dann, die werden dann auch Free Agents dann quasi? Also so,
genau,
ist das
dann Free Agents dann, wenn nicht irgendjemand anders vorher an die herantritt oder die verlängern. Es ist irgendwie so komisch. Jetzt haben die auch ihren Torwart wieder rausgeschmissen, ihren Trainer rausgeschmissen. Und die versuchen ja immer, da geht es immer so ein bisschen um dieses Secondary Scoring, ne, dass die nicht halt nur diese eine Reihe haben, sondern dahinter auch noch was. Da haben die aber auch alles reingeschmissen, haben sich jetzt noch einen super Verteidiger geholt mit diesem Ekholm. Aber irgendwie läuft es halt nicht. Ganz komisch. Also echt super komisch. Gerade wenn die beiden dann auch nicht performen, dann gewinnen die halt gar nichts.
Wo es auch nicht so läuft, ist bei einem Team, wo man sehr verwöhnt war in der letzten Zeit, dass es richtig läuft. Das sind die Golden State Warriors, die jetzt noch mal kleiner geworden sind. Es gibt eigentlich gar keinen Center mehr zum Beispiel im Team, sondern nur noch Forwards, also gar kein Big Man mehr, nur noch Guards, die von außen da die Bälle reinschießen sollen. Und vor allen Dingen gibt es da jemanden, der heißt Damon Green. Und der Mann hat sich was geleistet, das könnt ihr bei YouTube einfach mal eingeben. Gebt ihr einfach ein Damon Green und Timberwolves. Und da findet ihr das Video. Die Szene ist, es ist noch kein Korb gefallen in diesem Spiel. Das Spiel ist irgendwie 40 Sekunden alt. Die Timberwolves verwerfen, es kommt ein Rebound zu Golden State und dann soll der Ball zu Klay Thompson gebracht werden. Der wird aber vom Gegner festgehalten am Trikot und dann fangen die beiden an, sich so am Trikot zu zerren, dass das Trikot von Klay Thompson zerreißt, was dann dazu führt, dass Rudy Gobert, der französische Spieler der Timberwolves, dahin rennt und er will eigentlich nur, also wenn man sich das wirklich anguckt, der fasst Klay Thompson so von hinten an den Schultern und will den nur wegziehen, damit die sich da nicht irgendwie verprügeln. Ja. Und dann rennt Damon Green von hinten an Rudy Gobert heran und nimmt den wirklich in so einen Headlock, also so wie beim Wrestling so ein Sleeperhold, nur hier so den Arm so drum und klemmt dem wirklich die Luft ab und zieht den quer durch die Halle. Und es sind nur er, alle Timberwolves-Spieler drumherum und alle bei Golden State gucken und denken, was macht der da, dieser Affe? Und hält den auch wirklich so 30 Sekunden fest, bis der dann da irgendwie getrennt wird. Er hat jetzt 5 Spieler Sperre bekommen. Für mich ist das so die Frage, weil es ja auch nicht das erste Mal ist, dass der liebe Damon Green irgendwas Komisches macht, auch was Gewalt eben angeht. Gibt es irgendwann den Punkt, wo Spieler, Sportler nicht mehr dürfen? Also müsste man nicht irgendwann sagen, das sind Sachen, die auch, weiß ich nicht, beim Eishockey, wenn da jemand dabei ist, irgendein Verteidiger, der jedes Spiel der Auslöser ist für eine Boxerei, der immer wieder harte Checks fährt, der also wo ganz klar ist, okay, du gehst da nur in den Körper. Im Fußball sind das so Leute gewesen, wie damals, als ich angefangen habe, Fußball zu gucken, Gennaro Gattuso zum Beispiel, wo du wusstest, bei jedem Zweikampf wird es wehtun. Jermaine Jones, der lange bei Schalke auch gespielt hat, ne, wo wir diese Szene ja auch haben, wo er ganz bewusst Marco Reus auf den Fuß gebrochen gehabt und er tritt wirklich mit der Hacke da drauf und dreht dann noch so dreimal rum und so. Muss man irgendwann sagen, Freunde, das hat jetzt nichts mehr mit Affekt oder sonst was zu tun, sondern es war jetzt für euch einfach?
Kevin Prince Boateng gegen Ballack zum Beispiel.
Ja, auch das, ja.
Schwierig, ne? Weil ich meine, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite entziehst du denen ja die Grundlage, Geld zu verdienen, ne? Und ihren Job auszuüben.
Ja.
Ich finde das eine sehr schwere Abwägung. Klar, irgendwie muss man die Leute auch schützen. Es gibt im Eishockey gibt es das ja ganz krass. Da gibt es ja echt so ein paar Jungs, wo du weißt, die werden halt geholt, weil die anderen wehtun und nicht. Gibt keinen anderen Grund. Und da muss ich sagen, hört dann irgendwie mein Verständnis auch auf. Weil irgendwie Leute zu verletzen, kann es ja nicht sein. Dass man mal irgendwie ein härteres Foul macht beim Fußball oder so und das auch mal gut tut, das wissen wir alle. Aber gerade wenn es auf absichtliches Verletzen offensichtlich hinausgeht, und da, es gibt ja Szenen, die du gerade angesprochen hast, da ist das einfach offensichtlich, ja. Weiß jeder. Und da muss man sagen, das muss man, finde ich, super hart bestrafen. Ob das jetzt mit Ausschluss von dem Sport zu tun hat, weiß ich jetzt nicht. Aber beim Football ist das auch zum Beispiel so, wenn dieses Late-Hitting gegen die Quarterbacks wird auch super hart bestraft, oder?
Ja, du hast vor allen Dingen, also beim Football ist das ja, dass das ja vor allem auch im Spiel eine super harte Strafe sofort ist. Ne?
Ja, genau,
also dieses Roughing the Passer ist, glaube ich, 15-Yard-Penalty oder so. Und das ist ja, das ist ja einfach, ne, ein First Down und noch mehr quasi. Und je nachdem, wo du halt stehst, stehst du dann halt an der Goal-Line so, ne? Und das ist da ja eben anders. Klar, Damon darf dann auch nicht mehr spielen, aber du hast halt nicht sofort so diesen Impact in-game irgendwie. Und also für mich ist wirklich die Frage, ob man nicht auch zumindest sagen müsste, okay, wenn das jetzt zum dritten Mal in einer Saison passiert, dann ist für dich halt einfach Feierabend. Also ich finde auch, dass in der Bundesliga, auch beim Fußball, wenn da jemand, was weiß ich, die vierte, klar, also glatte rote Karte wegen irgendwas bekommen hat, dann ist einfach mal Feierabend.
Mhm. So ein bisschen wie, weiß ich nicht, beim Basketball oder so, das so und so vielte Foul oder beim Handball die dritte 2-Minuten-Strafe,
ja.
Genau, ja, und sowas dann halt eben auf den Saison, und da kannst du dich auch nicht beschweren.
Also wenn du
rote Karten die abgeholt hast, muss er erst mal schaffen in der Zeit. Bist ja auch immer schon so gesperrt.
Also finde ich, weil du sagtest natürlich, du nimmst denen irgendwie die Arbeitsgrundlage weg. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt meine Schüler zum fünften Mal so beleidige, das weiß ich nicht, dann verliere ich halt auch meinen Beamtenstatus. So, und dann ist das halt auch weg.
Ja, und es ist halt auch diese ganze Vorbildsgeschichte und so. Ja, kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ich finde das gar nicht so schlecht, dass dann so einer, weil ich finde die einzelnen Aktionen dann immer zu bestrafen wirklich schwierig, weil man dann, muss man immer so sehr, sehr aufpassen. Aber das wirklich an so, einfach mal zu sagen, 4 rote Karten und du bist für den Rest der Saison raus, dann kann das ja auch nicht so super lang sein, ehrlich gesagt. Nee. Und wenn du die halt nach der Hinrunde hast, dann hast du ganz andere Probleme. Was ist denn da der Rekord?
An roten Karten? Das weiß ich nicht. Müsste man mal nachgucken. Also ich weiß nur, dass hier unser lieber Walter Frosch, der mal mit der Zigarette im Stutzen, ja tatsächlich für diese Gelbsperren-Geschichte da verantwortlich ist, wohl, zumindest beim DFB. Ja? Ich meine ja, also das, weil der halt unfassbar viele gelben Karten gesammelt hat. Ja. Da ist es nochmal ein bisschen was anderes, ne? Weil ich finde, es ist auch eine Frage, was ist das dann für ein Foul? Ne? Also wenn du jetzt sagst, du könntest, also ich fände es jetzt albern, wenn man sagt, da ist jetzt jemand, der jedes Spiel eine gelbe Karte bekommt, dann ne, ja, alle fünf Spiele
oder so.
So, ne, und dann schwer sind für die Saison, aber genau, wenn es halt immer taktische Fouls sind, dann ist es ja auch ein, gehört es halt ja auch, ist halt Teil dieses Sports irgendwie, ne? Genauso wie ein Foul beim Handball dann auch Teil des Sports ist, wenn du die Leute festmachst. Und alle, ne, beim Fußball würden dann alle meckern, warum lässt der Goretzka den da jetzt laufen, da den, meinetwegen heute Abend den Gregoric oder so, den muss den doch festhalten, ist doch klar, dann muss er sich die Karte abholen. Dann ist das, finde ich, was anderes. Aber sowas, was Damon Green da macht, das ist halt einfach, das ist halt komplett wahnsinnig. Und dann so Sachen, also wenn man sich das dann bei Instagram auch anguckt, ne, dann sind da so Posts unter, ja, aber ich finde das super. Ich fände das auch gut, wenn mein Mannschaftskollege mich so schützen würde. Wovor denn schützen? Da ist doch, was soll denn da passieren? Meinst du, Rudi Gobert holt da jetzt gleich ein Messer aus der Unterhose? Oder also.
Knackt, ist beknackt. Ich habe gerade mal nachgeguckt, Marcel.
Ja.
Welche beiden Profis haben wohl die meisten Platzverweise in ihrer Bundesliga-Karriere? Also gelb, rot, rot, alles dabei. Da sind zwei Spieler mit jeweils 8.
Also ich wäre jetzt sofort, also der erste Name, der mir sofort in den Kopf gekommen ist, ich, vielleicht aber auch ganz falsch, weil irgendwie nur so präsentiert ist, Mike Franz.
Nee.
Hätte ich, wäre jetzt so der erste gewesen, an den ich gedacht hätte. Wer kann denn, wer hat denn noch viel Rotes?
Der eine hat mir mal eine Video-Grußbotschaft zum Geburtstag geschickt.
Oder weiß ich nicht mehr.
Jens Nowotny.
Oh, ja, doch, ja, ja.
Und, den hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, Luis Gustavo.
Oh ja.
Oh, war der so ein Treter?
Ja.
Ach, ich dachte, der war eigentlich so ein Feingeist.
Ja, auch, aber auch nicht. Doch, ja.
Okay. Die beiden, 8 Stück. Schon auch viel, ne?
Ja, vor allen Dingen Luis Gustavo ja gar nicht so lange jetzt. Oder nee, war das jetzt in einer Saison? Oder was hattest du gesagt? Nee.
Nee. In der Karriere, ja.
Ja, nee, ja. Weil Luis Gustavo war ja gar nicht so lange wie Jens Nowotny, würde ich jetzt sagen, oder?
Also Nowotny hat sein ganzes Leben Bundesliga gespielt,
genau, und, oder? Ja, ich wüsste nichts anderes. Und,
Bravo, Hoffenheim und Bayern, ne?
Wolfsburg.
Wolfsburg.
Am Ende und danach, wo ist er denn nochmal hingegangen? Ich weiß nicht mehr.
Hoffenheim, meine ich.
Nee, der kam doch aus Hoffenheim.
Ah, nee, der war Hoffenheim, ne? Hoffenheim
und dann nach München und dann nach Wolfsburg und dann, wo ist er denn hingegangen? Das wüsste Nico jetzt, aber der ist jetzt nicht da.
Oh, du.
Dann habe ich noch was, wo du gerade hier gesagt hast, du hast also Mini-Quiz kurz hier nur von dir. Jemand hat seine Karriere beendet und ich finde, das sollten wir auf jeden Fall kurz würdigen. Du musst noch rausfinden, wer das ist. Und zwar sage ich dir kurz ein paar Eckdaten. Am 5. Juli 1985 in Redding, Kalifornien geboren. Sie ist Weltfußballerin des Jahres, FIFA-Fußballerin des Jahres, und zwar 2019 mit dem Ballon d'Or und mit FIFA-Weltfußballerin ausgezeichnet worden. Ach,
ich weiß es.
Ja.
Megan Rapinoe.
Ja, korrekt.
Und die hat sich die Achillessehne gerissen in ihrem letzten Spiel nach, weiß ich nicht, 4 Minuten oder so.
Und ist das nicht unfassbar scheiße?
Das ist echt, das ist wirklich sehr kacke. Hätte auch noch 86 Minuten länger halten können, ey.
Und es war wirklich, also ne, der Trainer hat ja auch gesagt, ich hätte sie rausgenommen, irgendwie in der 60. egal wie es steht und scheiß drauf. Und dann gehst du da wirklich nach 5,5 Minuten für vom Platz.
Ganz schlimm.
Boah, wie fürchterlich muss das sein.
Boah, unwürdig auch so einer Karriere, ne? Also ich habe die jetzt nicht so genau auf dem Schirm.
Also es ist so eine der ersten internationalen Frauen, die bei mir auf jeden Fall so im Kopf sind. So nach natürlich irgendwie so diesem Weltmeisterschaftsteam um Birgit Prinz, irgendwie so in Deutschland. Aber dann, das weiß ich noch, und zwar habe ich da studiert und da habe ich irgendeine Frauenweltmeisterschaft geguckt. Und da war das US-Team mit den beiden College-Spielerinnen noch, Alex Morgan damals, da war sie noch 17, dann Sydney LaRue, 18, unfassbare Flügelspielerin, richtig geiles Team war das, also Übermannschaft aus den USA und halt Megan. Und die hat da zum Beispiel eine direkte Ecke auch verwandelt bei dieser Weltmeisterschaft. Also schon geile Spielerin, muss man wirklich sagen.
Aber jetzt nicht, weil eine, das hört sich jetzt sehr boomermäßig an.
Was denn?
Nicht, weil jetzt so eine 1,40 Torhüterin im Tor stand und da einfach nur
hochgeschossen. Nein. Ja, und dann eine, da habe ich gerade noch gesehen, Daumen drücken für die deutschen Fußballdamen. Julie ist schon wieder auf dem Platz liegen geblieben, aber Knöchel wohl. Also sie bleibt wieder im Rasen hängen und das rechte Knie geht wieder nach außen. Das ist ja schon doppelt kreuzbandmäßig, glaube ich. Aber es soll wohl der Knöchel sein, hat der FC Bayern gesagt. Hoffen wir, dass das so ist, weil, also wenn es noch mal einer ist, dann kannst du einen Deckel drauf machen. Also das ist dann Ende.
Ja, und Obi ist im Moment verletzt, ne?
Ja.
Comeback stronger.
Übrigens überragende Innenformkarte von Obi gewesen nach vorletzte Woche oder so, habe ich gesehen. Bei FC.
Warum habe ich die nicht? Bei mir spielt immer noch die. Ach nee, ich musste die jetzt in die Innenverteidigung packen, neben Bonucci, weil ich Goretzka gezogen habe. Der spielt jetzt auf A6.
Oh.
Naja.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch hier in dieses Ingame einen Haken und ich drücke mal eben hier schon mal auf den Knopf und würde sagen, wir gucken uns gleich das Spielchen an. Kurzer Tipp von dir, solange das Outro läuft.
4-1 Deutschland.
4-1 Deutschland, sagt Sven Seehofer. Ich schicke euch mit einem 3-2 für Deutschland nach Hause. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Tschüss!
Ciao!